Ein herzliches Willkommen an Sie, die Sie jetzt eingeschaltet haben bei Radio Horeb oder Radio Maria in Südtirol. Es begrüßt Sie Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie zuhören bei unserer Spiritualitätssendung heute bei dem Thema Umkehr, Gewissenserforschung, Beichte. Der Regens des Kölner Priesterseminars Dr. Markus Hofmann ist unser Referent dazu. Insbesondere vor den hohen Festen des Jahres, vor Weihnachten oder Ostern, ruft uns die Kirche zu Umkehr und Buße auf. Denn jedes Fest bedarf der Vorbereitung. Wer würde etwa zu einer Geburtstagseinladung kommen, schmutzig mit zerlumpten Kleidern? Wir machen uns sauber und ziehen uns ordentlich an, damit so ein Fest auch in gebührender Feierlichkeit und Ordnung ablaufen kann. Doch wie steht es mit dem inneren Gewand? Braucht es da nicht immer wieder auch eine Säuberung, eine Erneuerung? Dieses Reinwerden kommt zunächst einmal aus der Erforschung des Gewissens, die dann zur Umkehr bewegt. Es kommt aus der Besinnung auf unsere Erlösung durch Jesus Christus. Schließlich ist die Beichte der vornehmliche Ort der Reinigung für einen Katholiken. Sie ist sozusagen die Dusche für die Seele. Was Sünde ist, wie wir zur Umkehr gelangen und wie wir auch gerade die Beichte fruchtbar und sinnvoll empfangen können, das erklärt uns heute Dr. Markus Hofmann, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Dr. Hofmann.
Grüß Gott, Frau Dr. Ruf, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich grüße Sie auch herzlich.
Ja, ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie stammen aus Köln. Sie haben in Bonn und Rom Theologie studiert und haben dann nach Kaplansjahren an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Augsburg promoviert. Seit 2009 sind Sie Regens des Priesterseminars in Köln. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir steigen dann auch gleich ein in Ihren Vortrag. Bitte, Herr Regens.
Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Schwestern und Brüder in Christus, der Advent ist ähnlich wie die Fastenzeit eine Zeit der Besinnung und der Umkehr. Das wird zum Beispiel durch die violette Farbe der priesterlichen Gewänder deutlich oder auch durch den Wegfall des Glorias in den Sonntagsmessen. Sicher ist das Thema des Leidens Jesu und des Mitleidens der Christen in der Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest nicht so deutlich da, wie in den Wochen vor der Heiligen Woche mit dem Palmsonntag, dem Gründonnerstag und dem Karfreitag. Aber Krippe und Kreuz gehören doch von Anfang an eng zusammen. Der heilige Paulus erinnert indirekt daran, wenn er einen sehr alten, aus den ersten Jahren des Urchristentums stammenden Hymnus in seinem Brief an die Christen zu Philippi zitiert. Dort heißt es: Christus, der in Gottes Gestalt war, das heißt der ewige Sohn Gottes in seiner dem Vater gleichen Herrlichkeit des Himmels, sah im Gottgleichsein nicht einen für sich festzuhaltenden Gewinn, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Bis hierhin, liebe Hörer, geht es in diesem Text also um die Menschwerdung des Sohnes Gottes, die an Weihnachten sichtbar geworden ist. Dieser Abstieg aus der himmlischen Herrlichkeit findet als ersten Platz bei der Geburt einen Viehstall und eine Futterkrippe für Tiere als Ersatz für eine Wiege. Hier wird die Armut Christi deutlich, die er Zeit seines Lebens ertrug, bis hin zum Verlust seiner Kleidung am Kreuz. Und so kann der frühchristliche Hymnus, den Paulus zitiert, auch unmittelbar im Anschluss daran fortfahren: Jesus wurde gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuz. Menschwerdung und Kreuzigung sind also auch schon für die ersten Christen ganz eng miteinander verbunden. Denn Gott ist Mensch geworden, um für uns sterben und uns dadurch retten zu können. Darum sind auch die Advents- und die Fastenzeit thematisch miteinander verwandt. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Der Advent eines jeden Jahres ist ja nicht nur Vorbereitung auf das jeweilige Weihnachtsfest, sondern zugleich immer auch Vorbereitung auf das zweite Kommen Christi am Ende der Geschichte. Gleichzeitig beginnt mit dem Advent jeweils das neue Kirchenjahr. Das Ende der irdischen Geschichte und der Anfang der neuen Schöpfung ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Wochen am Ende des Kalenderjahres. Neu anfangen mit Christus ist darum das entscheidende Leitwort des Advents. Neu anzufangen, das ist nötig, weil wir leider nicht immer den einmal eingeschlagenen richtigen Weg geradlinig weitergehen, sondern immer wieder mehr oder weniger vom Weg hin zur Heiligkeit abweichen. Nicht umsonst steht am Beginn jeder heiligen Messe der Bußakt. Denn wir haben täglich Grund, umzukehren. Nicht immer unbedingt um 180 Grad, aber jeden Tag heißt es, wie bei einer großen Seereise, die kleinen, aber notwendigen Kurskorrekturen vorzunehmen, damit wir nicht nach und nach immer mehr vom richtigen Kurs abkommen. Auch hier gilt, ähnlich wie bei einer komplizierten mathematischen Rechnung, ein oder mehrere kleine Fehler am Anfang können am Ende große Folgen haben. Darum ist es so wichtig, schon gleich am Anfang, also rechtzeitig, die nötigen Korrekturen vorzunehmen, sobald wir merken, dass wir nicht mehr ganz richtig unterwegs sind. Der Advent des Jahres 2010 ist schon fast am Ende. Darum möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute diese Grundhaltung der Umkehrbereitschaft betrachten, damit wir diese Gelegenheit in der ersten Phase des neuen Kirchenjahres nicht verpassen. Weiter soll es dann um zwei Konsequenzen aus dieser Grundhaltung der Umkehrbereitschaft gehen, um die tägliche Gewissenserforschung und um das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte. Damit ist dann zugleich auch die wichtigste Vorbereitung auf das diesjährige Weihnachtsfest und auf die Wiederkunft Christi angesprochen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, nur wenn ich erkenne, dass ich Grund habe, umzukehren, dass ich eine falsche Richtung eingeschlagen habe und wie gefährlich, ja wie schlimm das ist, nur dann werde ich einsehen, dass ich tatsächlich umkehren muss und dann werde ich auch die nötige Kraft dazu finden können. Denn, das kann man sich bei dem Bild vom Boot auf dem Wasser gut verdeutlichen, jede Kurskorrektur kostet Kraft, ist ein Stück anstrengender als einfach geradeaus weiterzufahren. Eine der Heiligen, die viel zur Erneuerung, zur Umkehr der Kirche beigetragen hat, ist die heilige Kirchenlehrerin und Patronin Europas, Katharina von Siena. Sie hatte sehr klar erkannt, wie jeder einzelne von uns bedarf auch die Kirche auf Erden als Ganze stets der Umkehr. Sie ist Ecclesia Semper Reformanda, das heißt, sie braucht immer die Erneuerung, damals wie heute. Zur Zeit der heiligen Katharina im 14. Jahrhundert war ein Zeichen für diese Erneuerungsbedürftigkeit der große Verlust der päpstlichen Autorität. Der Papst residierte im französischen Avignon, war dadurch sehr abhängig vom französischen König, brauchte für die Kurie sehr viel Geld, das er auf zweifelhafte Weise zu bekommen suchte, und verlor durch all dies sehr an Glaubwürdigkeit. So konnte er dann leicht in seinem Amt als oberster Hirt der Kirche angegriffen werden. Die heilige Katharina zeigt in ihrem Verhalten gegenüber diesen Missständen in der Kirche sehr gut den Unterschied zwischen richtiger, heilsamer Erneuerung und unnützen Klagen. Denn Katharina tritt nie als bloße Anklägerin auf. Sie sah die Fehler und Wunden der Kirche, aber sie klagte sich dabei immer auch selbst der Mitschuld an. Und sie tat dies nicht nur einmal, so gleichsam nebenbei oder gar um zu kokettieren, sondern immer wieder. Etwa indem sie sagte: Wehe meiner Seele, denn meine Sünden tragen Schuld an allem Übel. Dieser Gedanke der Mitschuld war bei ihr so ausgeprägt, dass er ihrem Beichtvater, Raimund von Capua, immerhin auch ein seliger und gelehrter Dominikaner, unverständlich wurde. Katharina jedoch beharrte auf ihrer Mitschuld und meinte, wenn der Feuersturm ihrer Seele stärker gewesen wäre, hätte er doch auf die anderen überspringen müssen. Da dies nicht geschehen sei, so müsse der Mangel doch an ihr liegen und nicht etwa am Schöpfer. Sie schreibt einmal: Ich habe die Sündenschuld der Kleriker auf mich genommen und will sie tragen, und im Feuer der Liebe wollen wir ihre und meine Sünden zusammen verbrennen, und beide werden sich verzehren. Das Bekenntnis ihrer Mitschuld ist das Beispielhafte und Heiligmäßige dieser Kirchenkritik der heiligen Katharina. Heute würden wir vielleicht eher sagen, sie spürte ihre Mitverantwortung, ohne dass sie im strengen Sinne direkt Schuld am Versagen anderer hatte. Aber die Heilige hatte ein tiefes Gespür und eine klare Erkenntnis von jener heute oft aus dem Blick geratenen geheimnisvollen Solidarität im Guten und im Bösen, die gerade für die Glieder der Kirche gilt. Dadurch unterscheidet sie sich von den Moralisten, die immer den anderen predigen und sich selbst direkt oder indirekt ausnehmen. Das allgemeine Schuldbekenntnis, die erste Form des Bußakts in der Messfeier, die mancherorts auffallend selten gewählt wird, bietet mit dem Schlagen an die eigene Brust genau die richtige Geste, die dem ausgestreckten anklagenden Zeigefinger entgegengesetzt ist. Die Erneuerung der Kirche, die heute mindestens so notwendig ist wie damals zu Lebzeiten der heiligen Katharina, diese Erneuerung fängt bei uns, sie fängt bei mir an. Es geht nun in diesem geistlichen Impuls nicht darum, eine skrupulöse Haltung zu entwickeln. Es geht nicht um das Einreden von falschen oder irrigen Schuldgefühlen, sondern es geht um eine richtige und begründete Vertiefung unseres eigenen Sündenbewusstseins. Oder anders ausgedrückt, es geht um unsere geistliche Sensibilisierung, um die Entwicklung unseres Zartgefühls im Umgang mit Jesus Christus. Die Erfahrung im Beichtstuhl zeigt mir ganz deutlich, diejenigen, die nur selten oder nur in sehr großen Abständen zum Sakrament der Versöhnung kommen, diese Menschen haben in aller Regel auch ein weniger gebildetes und empfindsames Gewissen. Man kann fast die Regel aufstellen, je länger der Abstand zur letzten Beichte, desto weniger, nicht desto mehr Sünden werden im Bekenntnis genannt und desto eher geraten auch dickere Brocken ganz aus dem Blick. Moderner ausgedrückt, desto weniger tief ist die Selbstkritik. Das Sündenbewusstsein ist in unserer Gesellschaft weitgehend geschwunden. Es ist sehr stark zurückgegangen. Beim Begriff Sünde denken viele Menschen heute als erstes an Übertretungen der Verkehrsregeln. Der Begriff Verkehrssünder ist durchaus geläufig. Oder sie denken vielleicht an ungesunde Ernährung, also an Sünden gegen die gute Figur. Schließlich wird auch das Rauchen als Sünde gegen die Gesundheit, die eigene und die der anderen betrachtet. Aber wenn überhaupt, kommt oft erst sehr viel später beim weiteren Nachdenken die Beziehung zu Gott beim Begriff der Sünde ins Spiel.
Liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Wir sprechen über Umkehr, Gewissenserforschung und Beichte mit dem Regens des Kölner Priesterseminars Dr. Markus Hofmann. Wir haben gehört, dass Krippe und Kreuz zusammengehören. Gott ist Mensch geworden, um für unsere Sünden zu sterben und uns dadurch zu retten. Jeder von uns braucht aber immer wieder eine Kurskorrektur. Doch nicht alle können mit dem Wort Sünde heute noch etwas anfangen. Fragen wir also, was ist Sünde? Bitte, Herr Regens.
Was ist Sünde? Wer die unauslotbare Tiefe dieser Wirklichkeit, wer die Existenz und die Furchtbarkeit der Sünde nicht erkannt hat, der kann nichts von dem verstehen, was Schmerz, Leid und Tod im Leben Christi bedeuten. All dies ist ja die Antwort Gottes auf die Sünde des Menschen. Wenn es keine Sünde gäbe, dann wäre die ganze Passion Christi eine unnütze und sinnlose Quälerei gewesen. Um uns die Furchtbarkeit der Sünde bewusst zu machen, ist es deswegen sehr sinnvoll, das Leiden Christi zu betrachten. Der heilige Thomas von Aquin sagt in seinem bekannten Hymnus Adoro te devote, Gottheit tief verborgen, schon ein kleiner Tropfen des Blutes Christi sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Das ist theologisch richtig, denn das Blut Jesu, von dem die heilige Katharina von Siena so oft und gerne spricht, ist von unendlichem Wert. Warum aber dann dieses furchtbare Abgeschlachtetwerden Jesu am Kreuz? Warum vorher die grausame Geißelung, die schmerzliche Dornenkrönung? Der himmlische Vater brauchte kein Blut zur Versöhnung, als ob er ein blutrünstiger Götze wäre. Eine solche Vorstellung wäre ein schlimmes Missverständnis. Vielmehr wollte Jesus uns durch sein furchtbares Leiden zweierlei zeigen: wie furchtbar die Sünde ist und wie sehr er uns liebt. Hätte er wirklich nur einen kleinen Tropfen seines kostbaren Blutes vergossen, um die Welt zu erlösen, dann wäre beides für uns nur schwer zu glauben gewesen. Wer sich aber in die Betrachtung des Leidens Christi versenkt, zum Beispiel durch Beten des Kreuzwegs oder des schmerzensreichen Rosenkranzes oder anderer Gebete, die das Leiden Jesu betrachten, und wer dann das Wort des heiligen Paulus ernst nimmt, der sagt, Christus ist für mich gestorben, wer also begreift, Jesus hätte dies alles auch für mich ganz allein erlitten, dem erschließt sich nach und nach die Größe der Liebe Jesu und die Furchtbarkeit der Sünde. Vielleicht kennen Sie die folgende Geschichte, die aus Spanien überliefert wird. In einer Kirche hängt ein merkwürdiges Kreuz. Der rechte Arm des Gekreuzigten neigt sich vom Nagel gelöst herab. Dazu wird Folgendes überliefert. Unter diesem Kreuz beichtete ein Mann in aufrichtiger Reue seine zahlreichen schweren Sünden. Der Priester gab ihm die Lossprechung, ermahnte ihn aber, nicht rückfällig zu werden. Nach einiger Zeit wurde der Mann schwach. Er ging wieder zur Beichte und erhielt die Lossprechung. Als dann derselbe Mann nach einem kurzen Zeitraum wieder kam und beichten wollte, zweifelte der Priester an der Echtheit der Reue und wollte ihm die Lossprechung verweigern. In diesem Augenblick soll der Gekreuzigte seine Hand vom Nagel gelöst und dem Sünder die Lossprechung selber gegeben haben. Dann habe er sich dem Priester zugewandt und zu ihm gesagt: Du hast dein Blut nicht für ihn vergossen, sondern ich. Wenn diese Erzählung vielleicht auch nicht historisch ist, so gibt sie doch eine richtige und einprägsame Erklärung für das Geschehen der Heiligen Beichte. Der ehemalige amerikanische Abtreibungsarzt Dr. Bernard Nathanson aus Kalifornien ist verantwortlich gewesen für 25.000 Abtreibungen, die in der von ihm geleiteten Klinik stattgefunden hatten. Nachdem er sich bekehrt hatte und katholisch geworden war, wurde er gefragt, wie er jetzt, nachdem er wisse, wie großes Unrecht er zu verantworten hat, überhaupt noch Frieden finden oder ruhig schlafen könne. Die Antwort des Bekehrten lautete: Ich finde Ruhe im Glauben an die Barmherzigkeit Gottes, die noch größer ist als meine Verbrechen. Diesen Gedanken kennt auch die heilige Katharina, denn in einer der von ihr verfassten Schriften im sogenannten Dialog lässt Katharina Gott sagen: Meine Barmherzigkeit ist unvergleichlich größer als alle Sünden, die ein Geschöpf je begehen könnte. Liebe Hörer, wir wissen aus Erfahrung, je größer, je ehrlicher und hingebungsvoller meine Liebe zu einer anderen Person ist, desto schmerzlicher trifft es mich, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Sünde aber ist nichts anderes als die zurückgewiesene Liebe Gottes. Deswegen ist sie von so ungeheurem Gewicht, ob wir das im Einzelfall erkennen oder nicht. Die Schwere der Schuld hängt nicht von unserem Gefühl ab. Das ist oft ein Missverständnis. Aber ich kann zum Beispiel als Fahrer eines Autos völlig unschuldig daran sein, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer, der sich falsch verhält, zu Tode kommt oder ein Leben lang im Rollstuhl sitzt. Aber ich kann mich deswegen trotzdem sehr elend fühlen, trotz meiner Unschuld. Sie alle kennen das Evangelium von der Versuchung Jesu in der Wüste, das uns am ersten Fastensonntag verkündet wird. Dieses Evangelium findet seine alttestamentliche Entsprechung in der Paradieseserzählung. Dort ein frischer, fruchtbarer Garten, Eden, in dem alles glücklich und friedvoll ist. Hier bei Jesus eine Wüste ohne lebensspendendes Wasser, ohne andere Lebewesen, eine öde und feindliche Gegend. Dort im Paradies ein Mensch, Adam, der geprüft wird, dessen Freiheit rebelliert und Nein zu Gott sagt, indem sie auf den Teufel hört. Hier ein anderer Mensch, Jesus Christus, der geprüft wird, der aber dem Satan widersteht und Ja zum Willen Gottes sagt. Der heilige Paulus stellt diese beiden Ereignisse ausdrücklich gegenüber, wenn er im Römerbrief vom alten und neuen Adam spricht. Doch im 5. Kapitel sagt Paulus, wie durch die Sünde des einen Menschen, Adam, das Unheil und der Tod über die ganze Menschheit hereinbrach, so ist auch durch die Gehorsamstat des einen Menschen, Christus, das Heil und das Leben für die ganze Menschheit gekommen. Paulus macht hier also deutlich, Adam ist nicht nur für sich selbst gefallen und Christus hat nicht nur für sich selbst gesiegt. Der Ungehorsam des einen hat alle in die Schuld verstrickt und der Gehorsam des anderen hat allen die Gnade zugänglich gemacht. Wir befinden uns heute zwischen diesen beiden Polen und müssen zwischen ihnen wählen. Entweder gehören wir zum alten Adam oder zum neuen Adam Christus. Entweder zieht uns die Sünde an oder wir folgen den Kräften des Heils. Die erste Situation, die Nähe zum alten Adam und der Weg, dem er gefolgt ist, führt uns in einen Garten voller Annehmlichkeiten, inmitten von Vergnügen und Genuss, endet aber bald inmitten von Dornen und Disteln. Der neue Adam lässt uns in der Wüste beginnen, das heißt inmitten von Mühe und Entbehrungen, aber dann führt er uns in den Garten der Freude ein, wo die Engel kommen werden, um dem Sieger zu dienen. Auch unser Verhalten bleibt nicht ohne Folgen für andere. Die Sünde ist eine furchtbare Realität, die sich wie ein Geschwür, wie ein Krebstumor ausbreitet und unsere Freiheit und bald auch die der anderen bedroht. Das eine Unrecht gebiert das nächste. Auf die erste Lüge folgt bald die zweite, das kennen wir aus Erfahrung. Und die Fahrt auf der abschüssigen Bahn wird immer schneller. Ein 9-jähriges Kind hat es einmal so zusammengefasst: Die erste Lüge fällt ja noch ziemlich schwer. Bei der zweiten ist es dann schon leichter und beim dritten Mal geht es dann schon fast wie von selbst. Das ist, so denke ich, eine gute Beschreibung von dem, was wir die Folgen der Erbsünde nennen. Auf die Sünde Adams sind unzählige weitere gefolgt, wie bei einer Lawine, die vielleicht mit einer einzigen Schneeflocke beginnt und schließlich alles mit sich reißt und todbringend unter sich begräbt. Diese tödliche Macht begegnet uns heute an allen Ecken und Enden. Sie liegt wie ein Pesthauch über der Menschheit und scheint nirgendwo Halt zu machen. Nicht einmal vor den ungeborenen Kindern, nach denen sie in immer größerer Zahl greift. Und auch nicht vor alten und kranken Menschen, deren Leben in Belgien und Holland etwa oft ohne ihr Einverständnis vorzeitig mit einer tödlichen Spritze beendet wird. Die Gewalt des Bösen macht nicht Halt vor Kindern und Jugendlichen, die durch ihre eigenen Verwandten oder sogar durch Priester zutiefst verwundet werden.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema: Umkehr, Gewissenserforschung und Beichte. Unser Referent ist der Regens des Kölner Priesterseminars Dr. Markus Hofmann. Sünde ist schrecklich, das wird uns daran deutlich, wie sehr Jesus Christus für uns leiden musste. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wenn ich der einzige Mensch auf Erden wäre, Christus wäre allein für mich gestorben. Eine Sünde zieht oft auch viele andere nach sich, doch es gibt ein Heilmittel, die beständige Umkehr. Machen wir an dieser Stelle weiter mit dem Vortrag.
Das Klima der Sünde, in dem wir leben, macht auch vor keinem von uns Halt. Deswegen bedürfen wir der regelmäßigen seelischen Hygiene. Dazu drei praktische Ratschläge. Erstens, spontane Reueakte. Wenn wir ernst nehmen, dass wir unser ganzes Leben vor dem Antlitz Jesu leben, dann ist es ganz selbstverständlich, dass wir ihn sofort um Verzeihung bitten, wenn wir uns einer kleinen oder erst recht einer größeren Sünde, einer Lieblosigkeit ihm gegenüber bewusst werden. Das wird an manchen Tagen mehr oder weniger gut gelingen. Deshalb ist auf jeden Fall sinnvoll zweitens die tägliche Gewissenserforschung. In der Komplet, dem Abendgebet der Kirche, ist sie zum Beispiel jeden Tag zu Beginn empfohlen. Wenn man dann in Exerzitien geht, kann man die Punkte für die Gewissenserforschung sehr gut aktualisieren, damit es nicht immer dieselben sind. Auf jeden Fall sollte man die Gewissenserforschung mit einem möglichst konkreten Vorsatz für den nächsten Tag beenden. Je konkreter, desto besser. Dann wird sie zu einer praktischen Kurskorrektur. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich anderen mit meiner schlechten Laune immer wieder zur Last falle, kann ich mir vornehmen, diesem oder jenem Mitmenschen wenigstens ein gutes Wort oder ein bewusstes Lächeln am nächsten Tag zu schenken. Oder ich fasse als Vorsatz, wenigstens eine spitze Bemerkung am nächsten Tag schweigend runterzuschlucken. Das ist so ähnlich wie die gute Sitte der Pfadfinder, jeden Tag wenigstens eine gute Tat zu vollbringen. Das sind die kleinen Schritte, um die wir uns bemühen sollten. Der dritte Rat, die regelmäßige Beichte. Die Kirche gibt uns als Mindestmaß vor, dass wir wenigstens einmal im Jahr die heilige Beichte empfangen sollen. Das ist sozusagen die Mindestform für die Glieder der Kirche, damit sie wenigstens wie Kranke auf der Intensivstation noch überleben bzw. immer wieder das Leben der Taufgnade erneuert bekommen. Ähnlich sagt die Kirche, dass die Gläubigen wenigstens einmal im Jahr die heilige Kommunion empfangen sollen. Die Praxis heute ist aber, dass viele sehr häufig die heilige Kommunion empfangen, ohne dass leider die Häufigkeit der Beichte auch nur annähernd in diese Richtung geht. Die heilige Beichte zu empfangen ist auch dann sinnvoll, wenn ich keine schwere Sünde auf dem Gewissen habe. Einmal zeigt die Erfahrung im Haushalt, dass es für die Hygiene in einer Wohnung sehr gut ist, wenn dort regelmäßig feucht durchgewischt wird, auch dann, wenn keine besondere Verunreinigung geschehen ist. Wo eine solche regelmäßige, gründliche Reinigung stattfindet, da können sich erst gar keine Schmutzecken bilden, die dann mit der Zeit immer mehr Unrat anziehen. Die Beichte ist so eine gründliche Hygienemaßnahme für unsere Seele. Das Blut Christi reinigt sie von aller Schuld und das mit der göttlichen Garantie, die dem Priester Kraft seines Amtes verliehen ist. Dann kann die regelmäßige Beichte auch ein Akt der Nächstenliebe für die anderen sein. Sie sehen, ich gehe, es gehen andere, auch solche, von denen jetzt nicht unbedingt anzunehmen ist, dass sie jedes Mal schwere Vergehen zu beichten haben, also kann auch ich zur Beichte gehen, ohne dass die anderen gleich denken, oho, der muss aber schon etwas Großes auf dem Kerbholz haben, wenn er sogar zur Beichte geht. Regelmäßig zu beichten ist sodann auch eine wertvolle Hilfe für den Priester. Der Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meissner, empfiehlt Gläubigen, die sich um ihre Priester sorgen, wenn sie ihrem Priester etwas Gutes tun wollen, dann bitten sie ihn, dass sie bei ihm beichten können. Denn wenn ein Priester regelmäßig dieses Sakrament spendet, dann erfährt er auf tiefe und eindringliche Weise, warum es so wichtig ist, dass es ihn als Priester gibt. Diesen Rat des Kardinals kann ich als Regens, der in der Priesterausbildung tätig ist und auch die jungen Kapläne nach ihrer Weihe in den ersten Jahren begleitet, nur unterstreichen und bestätigen. Schließlich bietet die regelmäßige, zum Beispiel monatliche Beichte, die Möglichkeit, eine kontinuierliche geistliche Begleitung zu erhalten. Wir sind im geistlichen Leben keine Autodidakten, also keine Personen, die sich alles selbst beibringen könnten. Wir benötigen jemanden, der uns dabei hilft auf dem Weg der persönlichen Heiligung, der manchmal steil und schwierig ist, sicher voranzukommen. Die geistliche Begleitung lebt von Regelmäßigkeit und Treue. Auch die heilige Katharina, die mystische Gnaden wie Christus Visionen und Einsprechungen empfing, hatte einen festen Beichtvater, der auch ihre geistliche Leitung wahrnahm. Nun gibt es den Einwand, Bei der Beichte muss ich immer dasselbe bekennen, also bringt sie doch gar nichts. Dazu möchte ich zu bedenken geben, erstens, ich putze doch auch dann Staub, wenn ich weiß, dass das bald wieder nötig sein wird. Zweitens, auch die wiederholte, regelmäßige Beichte derselben Sünden kann ein Fortschritt sein, denn ich befinde mich vielleicht auf einer aufsteigenden Bahn, ohne dass ich das eventuell selbst feststelle, denn die immer wieder geübte Demut, für längere Zeit dasselbe beichten zu müssen, bringt manchen Gläubigen innerlich voran, wie auf einer aufsteigenden Spirale. Und drittens, vielleicht ist die wiederholte Beichte derselben Sünden die beste Verhinderung größerer anderer Sünden. Alles in allem, die regelmäßige Beichte ist sehr empfehlenswert. Das zeigt die Erfahrung sehr vieler Bekannter und auch weniger bekannter Heiliger. Notwendig ist die heilige Beichte auf jeden Fall bei schwerer Sünde. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es in Nummer 1497, die individuelle, vollständige Beichte der schweren Sünden und die darauf folgende Lossprechung ist das einzige ordentliche Mittel zur Versöhnung mit Gott und der Kirche. Warum? Weil ich durch meine Sünde immer auch der kirchlichen Gemeinschaft schade. Ich verursache eine schwere Wunde am Leib Christi, der Kirche, die den ganzen Organismus betrifft. Ich müsste eigentlich alle Glieder der Kirche einzeln um Vergebung bitten. Das geht aber schon rein praktisch nicht. Der Priester im Beichtstuhl ist aber immer auch Stellvertreter der Kirche. Wenn ich durch ihn die Versöhnung bekomme, dann bin ich mit dem Vater und allen Brüdern und Schwestern wirklich versöhnt. Ich kann aber keine Versöhnung mit dem Vater haben wollen, wenn ich nicht um Versöhnung mit meinen Brüdern und Schwestern bemüht bin, denen ich eben auch geschadet habe. Das ist die soziale Dimension der Sünde, welche die heilige Katharina in so tiefer Weise gespürt hat. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Schlüssel zum Verständnis der Beichte heute. Als weiteres Argument sei genannt, Vergebung kann ich nicht selbst machen, nicht erzwingen. Das ist ja schon im zwischenmenschlichen Bereich so. Ich kann um Vergebung bitten, bin aber immer auf die freie Gewährung des anderen angewiesen. Nimmt der andere meine Bitte an oder nicht? Auch kann ich als derjenige, der aufrichtig um Verzeihung bittet, nicht den Weg, nicht die Art und Weise von mir aus festlegen, wie ich diese Vergebung empfange. Wenn der andere zum Beispiel sagt, dazu ist ein persönliches Gespräch nötig, dann kann ich nicht sagen, entweder geht das auch per Fax oder eben gar nicht. Erst recht kann ich Gott gegenüber nicht sagen, also entweder kann ich das mit dir so regeln, wie ich mir das vorstelle, oder wir lassen es besser. Gott ist nie und auch nicht in diesem Fall mein gleichrangiger Verhandlungspartner, mit dem ich auf gleicher Ebene stehen würde. Und das ist gut so, denn seine Barmherzigkeit ist viel größer als mein begrenztes menschliches Herz. Das hat das Beispiel von Dr. Nathanson vorhin gezeigt. Das ist die frohe Botschaft dieses Sakraments, die wir zu verkünden haben und die wir nur dann glaubwürdig verkünden können, wenn wir sie selbst erfahren. Das gilt für alle Gläubigen, Priester wie Laien. Und schließlich, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade übergroß. Wie im Negativen gilt, wo ein Glied leidet, da leiden alle anderen Glieder mit, so gilt noch mehr positiv, wo ein Glied der Kirche durch die Versöhnung mit Gott wieder gesund wird, da hat das positive Ausstrahlung auf alle anderen Glieder. Das heißt konkret, durch jede Gewissenserforschung und den damit verbundenen Reueakt Und durch jede gute Beichte, die ich oder irgendein Glied des Leibes Christi vollzieht, wird die ganze Kirche geheiligt, erneuert und im besten Sinne des Wortes reformiert. Darum, liebe Schwestern und Brüder, ist es so gut und so hilfreich, wenn wir solche Akte gerade auch in dieser Adventszeit setzen. Herzlich lade ich Sie ein, die wenigen noch verbleibenden Tage dafür zu nutzen.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Unser Thema heute: Umkehr, Gewissenserforschung, Beichte. Mit dem Referent Dr. Markus Hofmann aus Köln. Wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben oder mit uns über Ihre Erfahrung mit Umkehr und Beichte sprechen möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen, anzurufen unter der Nummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Oder von außerhalb von Deutschland bitte die 0049 vorwählen. Vielen Dank, Herr Regens Hofmann, für Ihren Vortrag. Mir ist eines aufgefallen: Beichte ist eigentlich kein Examen, auf das man sich vorbereitet und hinterher dann eine Note bekommt, so um diesen Vergleich mal zu nehmen. Was raten Sie jemand, der sagt, ich bekomme das einfach nicht so auf die Reihe, meine Sünden so nacheinander aufzuzählen? Da vergesse ich sicher etwas oder es kommt ganz anders rüber, als ich es eigentlich meine.
Also ich kenne durchaus auch Erwachsene, die mit einem Zettel zur Beichte kommen, wo sie vorher aufgeschrieben und für sich auch sortiert haben, was sie zu sagen haben. Ich finde das völlig in Ordnung und sehe das als eine praktische Hilfe, damit man jetzt nicht die Sorge hat, dass man was Wichtiges vergisst. Als Hilfe zur Vorbereitung gibt es ja in den Gebetbüchern Gewissensspiegel, Beichtspiegel, die helfen können. Oder man nimmt die 10 Gebote zur Hilfe. Da kann man verschiedene Wege gehen. Oder man sagt auch einfach dem Priester: Schauen Sie, ich war jetzt schon länger nicht mehr bei der Beichte. Ich weiß nicht so genau, wie das geht. Helfen Sie mir. Und dann wird jeder gute Priester gerne auch Hilfestellung leisten.
Wir haben eine erste Hörerin auf Sendung. Grüß Gott, Frau Götzen aus Düsseldorf.
Ja, hallo. Grüß Gott, Regent Dr. Markus Hofmann.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, Folgendes. Also ich beichte ja nun wahnsinnig gerne. Und mein größter Wunsch wäre es immer, am Heiligen Abend zu beichten. Das ist so schwierig, weil unmittelbar vor der Christmette es in wenigen Kirchen eine Beichtgelegenheit gibt. Und wenn ich morgens hier, und da gibt es eine Möglichkeit, hier in Düsseldorf morgen zu gehen, aber ich kann meine Betreuer nicht zweimal am Heiligen Abend, also durch die Gegend jagen. Das ist dann schon wieder eine Sünde. Und da habe ich also angerufen in diesem Jahr bei einer Gemeinschaft in Neuss und habe gefragt, ob nicht am Heiligen Abend, da meinte dann die Schwester, nee, also Heiligabend, aber vielleicht am 22. Da habe ich mich schon richtig doll gefreut, 22. Und dann kam Montag vor einer Woche ein Anruf von Pater Gregory und er sagte: Hallo Brigitte, ich komme am 24. um 14.30 Uhr zu dir. Ich hab auf der Bettkante gesessen und Freudentränen geweint. Also ich habe das ganze Jahr noch nicht Freudentränen geweint, aber ich war so glücklich. Also ein Lob unseren, wirklich olympisches Gold für unsere katholischen Priester. Im Moment habe ich ja auch genauso einen olympisches Goldpriester am Telefon. Es ist einfach klar, dass in der jetzigen Situation da sehr gejammert wird, aber eben wo ganz großer Segen ist, ist auch der Teufel am Werk. Und deswegen, ich bleibe dabei, unsere katholischen Priester in aller Mehrheit sind absolut super und das, finde ich, sollte mal gesagt werden.
Ja, danke schön, Frau Götzen, das ist wirklich lieb, ein sehr schönes Zeugnis und Sie machen wirklich Mut, dass auch andere zur Beichte gehen. Danke für Ihren Anruf.
Ja, das freut mich. Gesegnete Weihnachten für Sie beide.
Dankeschön. Danke. Ihnen auch, alles Gute.
Ade.
Ja, ade. Vielleicht kann man noch einen anderen Zugang finden zur Beichte, wenn man sieht, dass Sünde eine Verletzung ist und die Beichte wie ein Heilmittel, wie eine Salbe, die unsere Wunden verbindet. Können Sie dazu vielleicht etwas sagen?
Ja, es ist so, dass der Priester in der Beichte ja verschiedene Aufgaben zugleich wahrnimmt. Er ist Hirte, der ja auch Sünder zurück auf den rechten Weg führt, etwa auch durch Gewissensbildung. Er ist Richter, der lossprechen darf im Auftrag Christi und in der Person Christi des Richters, wo aber eben am Ende die Lossprechung steht, also der Freispruch. Und er ist auch Arzt, und das ist die Dimension, die Sie ansprechen. Also die heilige Beichte ist auch eben ein Medikament für die Wunden, die die Sünden geschlagen haben. Und auch da ist es vielleicht eine Brücke, wieder zu sagen, es ist gut, regelmäßig bestimmte Medikamente zu nehmen, damit sie auch eine gewisse Langzeitwirkung entfalten können. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Arzt, dann wird auch leichter verständlich, ich muss einem Arzt auch durchaus eine gewisse Wunde zeigen, auch wenn mir das vielleicht unangenehm ist, aber nur dann kann er auch wirklich helfen und das richtige Heilmittel mir geben. Das ist vielleicht auch eine Brücke zum Verständnis, warum ist es denn nötig, dem Priester dann auch zu sagen, was die Sünden gewesen sind.
Mhm. Ja, und doch haben viele, die regelmäßig zum Beichten gehen, finden, dass sie doch auch immer wieder dasselbe beichten und werden dann frustriert. Das haben Sie ja auch schon erwähnt in Ihrem Vortrag. Wie ist es denn so mit schlechten Charaktereigenschaften, die man einfach nicht los wird? Also wenn man zum Beispiel so ein ängstlicher Typ ist oder ein cholerischer Typ und immer wieder so an seinem Charakter leidet, mehr als an so diesen einzelnen Dingen, die einen unterlaufen. Wie kann einem da die Beichte helfen?
Also schon die Tatsache, dass ich hingehe, dass ich mich nicht damit zufrieden gebe und nicht sage, ich bin halt so, also müsst ihr alle damit leben oder ich muss auch selber damit klarkommen, sondern dass ich sage und erkenne, das ist nicht gut und ich will mich zumindest jetzt mal aufraffen und Gott die Sache hinhalten und ihn auch um Vergebung bitten und mir auch seine Gnade schenken lassen, ist ja schon ein Zeichen, dass ich willens bin, mich zu ändern. Und vieles ist natürlich so tief in unserem Charakter oder auch durch Wiederholungen eingeschrieben, dass es eine Zeit braucht, bis sich das ändern kann, auch spürbar ändern kann. Der heilige Augustinus sagt einmal, und wenn du immer wieder hinfällst, wichtig ist, dass du nicht liegen bleibst, sondern dass du dich aufrichten lässt und weiterkämpfst. Und dieses Weiterkämpfen, dieses Wiederaufstehen, auch wenn man mal wieder auf die Nase gefallen ist, das wird gerade in der Beichte ja sehr anschaulich.
Ja, danke schön. Wir haben noch einen letzten Hörer, Herr Matthäus. Grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Frage ist, wenn ich zum Beispiel in meinem Herzen zum Beispiel denke, ja, ich habe jetzt schwer gesündigt, aber viele Priester meinen, nein, das sei überhaupt nichts, oder andersrum. Wenn ich jetzt vom Katechismus zum Beispiel unterscheide, das sei ja eine große Sünde. Aber im Herz spüre ich das nicht so. Ich hoffe, dass diese Frage jetzt auch kein Hindernis für einige andere wird, aber mit diesem Problem bin ich mal häufig beschäftigt. Also wenn Sie mir dafür Ratschlag geben könnten.
Ja, danke schön. Danke für diese Frage.
Ja, also für die Schwere einer Sünde sind ja verschiedene Parameter, verschiedene Rahmenbedingungen wesentlich. Bin ich mir bewusst gewesen, dass ich sündige, wenn ich mich so verhalte, wenn ich dieses tue oder jenes lasse? War ich frei, dies zu tun, oder wurde ich irgendwie in Unfreiheit dazu gedrängt, und handelt es sich um etwas Schwerwiegendes? Das sind die allgemeinen Parameter. Der Katechismus hilft dir dann auch weiter, dass er bestimmte konkrete Verhaltensweisen auch nennt, die schwerwiegende Materie darstellen. Da ist es sicherlich gut, mit einem Priester darüber zu sprechen und sich dann auch dem Urteilsspruch der Weisung des Priesters zu stellen. Wenn ich natürlich merke, dass das, was der Priester sagt, dem widerspricht, was die Kirche insgesamt lehrt, etwa im Katechismus, dann muss ich sagen, dann habe ich vielleicht einen schlechten Ratgeber gefunden und würde mich dann auch mal vergewissern, so wie man manchmal ja auch einen anderen Arzt zu Rate zieht, wenn das Urteil des ersten Arztes einem wenig plausibel erscheint, aber normalerweise würde ich mich dann dem anvertrauen, was mir der konkrete Beichtvater dann auch dazu sagt.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Hofmann, für Ihre Ausführungen. Wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Schön, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften.
Sehr gerne.
Wenn Sie jetzt, die Sie uns zugehört haben, die Sendung nochmals hören möchten, dann können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Montags bis freitags ist das möglich. Oder Sie können auf unsere Homepage gehen und bei der Programmübersicht als Podcast herunterladen, diese Sendung unter der Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank auch für Ihre Anrufe. Zum Schluss bitte ich Sie, Herr Regens, uns den priesterlichen Segen zu geben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen, Dr. Hofmann, und auch Ihnen allen, die Sie jetzt mit dabei waren. Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.